Also momentan stehen noch keine Folien drin für dieses Semester, sondern der Chef stellt sie dann, oder gibt sie mir diese Woche, ich stelle sie dann rein, aber wir verwenden einfach die vom letzten Jahr. Sind dieselben, einfach nur die Nummerierung ist anders. Ja, jo, also heute geht es um Parallelrechenarchitekturen und das meiste davon wird euch schon bekannt vorkommen, weil habt ihr ja schon die ganze Zeit gehabt, auch vor allem in der Rechnerübung. Und wir gehen trotzdem noch das Ganze durch, um sich das noch ein bisschen in Erinnerung zu holen, falls einige das schon vergessen haben, was wir gemacht haben. Wir fangen quasi mit Pipeline-Datenparallelität an und da geht es auch schon los, irgendwo weiter unten. Die Definition ist eigentlich jedem klar, oder? Was ein Parallelrechner ist. Michael, weißt du, was ein Parallelrechner ist? Ohne abzulehnen, einfach mit eigenen Worten. Name sagt schon parallel.
Es wird wohl ein Rechner sein, der in irgendeiner Form parallel rechnet.
Richtig, also egal was für eine Form das ist, es kann eben eine funktionale Pipeline sein, wo die Instruktionen in verschiedenen Stufen parallel abgearbeitet werden. Oder aber so in Rechenwerke, die parallel arbeiten, oder eben richtige Cores, die parallel zueinander arbeiten, oder komplette Rechner im Cluster Computing, falls einige von euch schon sowas mal gemacht haben, ist auch ein spannendes Thema. Oder eben auch Grids, Cloud und was man heute nicht alles so hat. Genau, bla bla bla, eingebettete Systeme, da gibt es auch welche. Kommt euch eins so in Sinn, spontan? Rennt jemand?
Dieses Parallelabor, oder wie ist das?
Es ist ja nicht richtig eingebildet, man sieht ja die Devices. Und die FPGAs kann man auch noch programmieren, nachdem man seine Architektur drauf gebügelt hat. Mein Lieblingsbeispiel ist Kaffeemaschine oder Auto. Ja?
Oder auch ein Router.
Genau. Richtig, weil er muss ja mehrere Ports überwachen. Da gibt es für jeden Port eventuell einen eigenen Baustein und die arbeiten alle gleichzeitig. Im Auto sind das halt quasi zum Beispiel irgendwelche ASICs oder Mikrocontroller. Der eine ist für die Motoransteuerung zuständig, der andere ist für BS, der andere ist für ESP, der andere ist noch für was und die arbeiten alle parallel. No? Eingebettetes Parallelsystem. Superskalare Prozessoren, das ist das mit dem Pipeline. Wenn wir auch noch mehrere Pipelines haben, quasi mehrere funktionale Rechenwerke, zum Beispiel für Floating-Point-Einheit, für Integer und so weiter. VLIF. Was ist VLIF gewesen? Schon vergessen?
Ja. Wenn mehrere gleiche Recheneinheiten nebeneinander hat und durch spezielle Instruktionen die parallel gleichzeitig rechnen lassen kann. Mhm.
Wodurch wird Parallelität generiert? Ist es die Hardware oder die Software?
Durch die Software, in dem Fall zu speziellen Befehlen nutzt, wo mehrere Rechnungen gleichzeitig ausführen.
Genau, vollkommen richtig. Der Compiler muss quasi deinen Code analysieren und Befehle zusammenfassen, um quasi damit sie parallel ausgeführt werden können. Mehrfältige Prozessoren ist klar, SMT, Hyperthreading, sonst was, solltet ihr eigentlich können. Multikern auch und PC-Parallelverarbeitung, okay, das ist eigentlich auch klar, ne? Wenn wir eine Grafikkarte haben, die arbeitet parallel zu CPU, ist auch sowas. Hm? Michael? Nicht so? Ja, weil du hast ja in dem SMT-Prinzip hast du wirklich mehrere Registersätze und die werden parallel gleichzeitig genutzt. Und jeder Thread guckt, schickt Instruktionen zum Scheduler hin. Und der Scheduler guckt hin, wie kann er sie quasi zu den Pipelines, zu den funktionalen Einheiten weiterleiten. Und das kann wirklich dann so sein, dass die zum Beispiel die Integer-Einheit vom Thread 0 irgendwas rechnet und die Floating-Point-Einheit vom Thread 1. Die haben natürlich keine vollständigen Cores, ne? Das ist dann das da. Aber du hast trotzdem parallele Verarbeitung, weil sie unterschiedliche Instruktionen gleichzeitig haben.
Ist dann wirklich das Integer-Wert, sagen wir mal, Wert an Thread A am Arbeiten, während die Floating-Point am Thread
A? Ja, genau. Die schicken einfach ihre Instruktionen, also das Scheduler nimmt sie sich und dann tut er gucken, wo kann ich ausführen, nimmt eine freie Einheit und dann einfach nacheinander. Damit tut man quasi, bei einem Thread hast du nicht so eine starke Auslastung von deinen allen Rechenwerken. Wenn du aber quasi dieses SMT-Prinzip nimmst, dann lastet du es dir stärker aus, Natürlich muss dein Programm dann so sein, dass der eine Thread was anderes macht als der zweite. Das wäre am besten. Na? Ansonsten hast du natürlich das Pipelining, was dir ein bisschen den Durchsatz steigert, aber wenn sie komplett unabhängige Instruktionen machen, dann ist es noch besser. Okay, das hatten wir auch schon mal in der Übung besprochen. Die Folie kommt zwar jetzt erst, aber sollte euch eigentlich auch schon bekannt vorkommen. Könnt ihr mir ein paar Beispiele nennen? Nochmal zur Erinnerung, was ist? Ein paar Architekturbeispiele für die Zuordnung. Was ist zum Beispiel eine CISTI-Maschine? Ein ganz normaler Rechner heutzutage oder vor 20 Jahren?
Ja, heutzutage ist es
nicht
mehr.
Okay.
Also, heutzutage sind sie eher die Parallele.
Genau, richtig. Hier bei MIS-DI steht ja da leer. Aber an sich, meiner Meinung nach, gibt es da schon eine Möglichkeit. Genau. Die rechnen.
Was
für ein Ding?
Schachcomputer nutzen mit MIS-DI auch.
Schachcomputer, weil sie mehrere Erfolge von den Zügen quasi auswerten.
Ich habe es nicht wirklich verstanden, ich habe es nur kurz eingelesen.
Würde ich akzeptieren, ja. Weil die arbeiten ja quasi das gleiche Programm ab. Und das sind dieselben Daten, die sie bekommen, müssen aber unterschiedliche Folgen quasi generieren. Ja. Würde ich denken, das passt dazu, oder? Was denkt ihr? Nicht so? Okay, das ist eher MIM-DI, das stimmt. Ne, dann eher nur das mit der Failure-Toleranz, weil dann rechnen sie gleiche Hardware auf dem gleichen Problem. Hier, würde ich dazu. Oh. Einverstanden? Gut. Ja, das war das mit dem Pipeline, wo wir unterschiedliche Rechenwerke haben. Und was haben wir noch? Hier nochmal das Pipelining-Prinzip, brauchen wir nicht durchzugehen, oder? Ist jedem klar, wie das funktioniert, hat mehrere Stufen parallel. Okay, das kommt euch eigentlich auch bekannt vor, hoffe ich. Es gibt das sogenannte lineare Pipelining, wo man einfach von einer Stufe zur nächsten Stufe durchgehen und können davon nicht abweichen. Und die nicht-lineare ist da, wo wir ein bisschen was zurückschiften können. Wo kommt das zum Beispiel vor? Steht das schon da? Nee. Wo haben wir sowas? Ja, aber wie heißt diese Technik?
Wenn wir halt irgendwie im nächsten BFB das Ergebnis vom vorherigen brauchen, dann muss nicht die ganze Pipeline angehalten werden.
Genau.
Und aufs Ergebnis ran, sondern kann das Ergebnis wieder zurück.
Und wie heißt diese Technik?
Forwarding.
Danke. Okay, genau. Die Beschreibung und das Schlagwort sind beides wichtig und richtig. Genau. Jo, SIMD-Prinzip müssten eigentlich die meisten von euch, auch die nicht in der Rechnerübung bei mir waren, kennen. Das ist einfach mehrere Daten, selbe Instruktion, gleiches Rechenwerk und das arbeitet ihr ab. Entweder gleichzeitig oder aber da gibt es auch noch sowas, da springe ich mal kurz drüber. Es gab früher auch Vektorprozessoren als Pipeline. Was da passiert ist, ist Folgendes. Der Vektor-Speichercontroller hat sich die Daten geholt, ganz normal, also einfach mehrere Daten auf einmal, hat sie gespeichert in diesen Memory-Baustein hier. Und der Vektor-Controller sagt, der Vektor-Pipeline, arbeiten Sie mit bitte ab. Und was da passiert? Ups, falsche Richtung. Die Daten stehen hier drin und die werden einfach nacheinander in die CPU geleitet und nacheinander durch die Stufen geschickt. Also wir haben Pipelining, ganz normale, wie im Skalaren, ja. Und die Daten werden quasi nacheinander verarbeitet, ist seriell. Wir haben aber trotzdem hohen Durchsatz, weil sie quasi parallel sich in unterschiedlichen Stufen befinden. Trotzdem ist es im Vergleich zu den normalen SIMD, was ihr kennt, langsamer. Weil wir haben quasi so eine Hardware-Loop. Ja. Aber der Vorteil davon war, der Programmierer musste es in seinem Code nicht mehr mit der Loop machen, sondern er konnte einfach diese Instruktion nehmen und die hat es parallelisiert für ihn. Also es wurde quasi durch die Hardware versteckt. Heutzutage hat man trotzdem eine Instruktion und das findet aber parallel Verarbeitung komplett statt. Ja. Das ist halt ein schöneres Prinzip. Früher hat man sich gedacht, okay, kostet ein bisschen viel, die Hardware, so viele Elemente zu verbauen, deswegen machen wir so eine Pipeline. Okay, Feldrechner, Konrad Zuse, kennt ihr ihn?
Schon mal gehört.
Sehr gut. Als Informatiker sagt er was auch. Ja, der hat sich quasi dieses Prinzip ausgedacht, Feldrechner. Man hat viele, viele, viele gleichartige Bausteine, die rechnen gleichzeitig. Der Unterschied zu einem Multicore ist aber folgender, dass sie eine gemeinsame zentrale Steuereinheit haben. Ja, also SIMD-Prinzip. Wir haben quasi viele, viele Rechenwerke und die arbeiten parallel, aber können nur eine Instruktion zur selben Zeit ausführen. No? Ist quasi nichts anderes. Da gibt es auch mehrere Arten, wie man das bauen kann, wie sie quasi auf den Speicher zugreifen und wo der Speicher sich befindet. Entweder hat jeder Rechenwerk seinen eigenen lokalen Speicher und die anderen greifen über so ein Verbindungsnetzwerk darauf zu. Nicht über Nachrichten, ne? Das ist einfach nur, ich fordere Datum, Adresse so und so und das Verbindungsnetzwerk übernimmt das Ganze. Nicht verwechseln mit MPI, ne? Also das ist dann anders, falls euch MPI bekannt vorkommt. Kommen wir noch später dazu. Oder aber wir haben einen gemeinsamen Speicher, der ist irgendwo hier unten. Trotzdem haben wir ein Verbindungsnetzwerk und da hängen alle Alus dran. Ist quasi eine zweite Art gewesen, wie man so einen Feldrechner aufgebaut hat. Okay? Jo, Anwendungen sind auch klar. Signalverarbeitung, Multimedia, sonst was. Alles, wo viele, viele Daten da sind und die sollen mit der gleichen Instruktion, mit dem gleichen Programm verarbeitet werden. Logisch. Ganz normale Datenparallelität. Jo. Feldrechner heute. Wie gesagt, MMX, SSE, das sind die ganzen SIMD-Instruktionssätze, die Intel sich ausgedacht hat und die jetzt auch in AMD-Maschinen müssten sie eigentlich auch sein, ja. Und PowerPC, also IBM, hat seinen eigenen Altivec, nennen die Instruktionen, den Instruktionssatz, aber macht eigentlich das gleiche wie SSE. Ja, einfach mehrere Daten, ein Rechenwerk, arbeiten da drauf. Kennt jemand von euch noch die Zelle? Also außer die, die es bei mir quasi mit der Zellprogrammierung gemacht haben. PlayStation 3, die kennt ihr. Ja. So, da drin gibt es eine Grafikkarte und da drin ist ein Rechenkern. Und dieser Rechenkern ist ein Zellchip, der besteht eigentlich aus 8 Kreide, aus 8 Vektorprozessoren. Den sollen 8 sein. Die sind verbunden an einem Ringbus, ja, können darüber miteinander kommunizieren. Und dann gibt es noch ein PowerPC-Element und einen DRAM-Controller. Und die hängen alle da dran. Ja. Das ist ein heterogenes System. Der PowerPC kontrolliert diese Dinger da und die rechnen. Vektor, Arithmetik. Warum in der PlayStation 3, warum quasi 8? Eigentlich sind es nicht mehr 8, sondern 6. Weil einer ist kaputt und der andere wird für das Betriebssystem benutzt, deswegen 6. Es gibt aber von IBM die Blades und da sind sie richtig verbaut. Da sind 2 von den Chips und da sind sie jeder mit 8.
Das auf den PlayStation-Chips ist einfach immer eine kaputte, wenn man hat, wenn man sie ausschaltet.
Es ist einfach nur, man hat ein Herstellungsverfahren, gewisse Probleme, alle Chips funktionsfähig zu halten. Da gibt es einen kleinen Prozentanteil, der nicht funktioniert. Und bei dem, die will man trotzdem verkaufen, hat ja ein bisschen der Fertigung gekostet.
Nicht immer
dasselbe, sondern
alle, wo mindestens 7 funktionieren, werden verkauft.
Ja. Die werden einfach verbaut, weil man will ja auch ein bisschen Geld verdienen und nicht einfach das Silikon wegwerfen. Mhm. Kann man machen, macht eigentlich jeder. Die GPU von Nvidia und AMD machen es eigentlich genauso. Da gibt es die GeForce-Variante und da gibt es die Tesla-Variante. Und an sich sollen sie von der Architektur her dieselben sein, aber die GeForce-Varianten haben einen Chip weniger, meistens. Eben, bekommt man trotzdem Geld, also so eine GeForce kostet immer noch 400 bis 500 Euro.
Das heißt, wenn alles funktioniert, dann verkauft man sonst Tesla und wenn da halt eins kaputt ist, dann hast du GeForce.
Nein, das ist schon ein bisschen, noch ein bisschen anders. Also bei der Tesla, das Design ist dasselbe. Also das Architekturdesign ist dasselbe, aber bei Tesla kommt noch dazu, dass es in doppelter Genauigkeit schneller rechnen kann als die GeForce-Variante. und noch ein paar kleine Extras wie in der neuesten Kepler, die können die Kernels dynamisch starten, also quasi außer einem Kernel können sie noch einen zweiten Kernel mit einem eigenen Grid starten. Bei den GeForce, zumindest bei den älteren, ging es nicht. Die neuesten können es wiederum, aber auch nicht so gut, weil halt nicht so effizient wie die Teslas.
Und noch eine Frage jetzt auf die GPU-Rezern. Wenn ich jetzt doch alle meine A8 Vektorprozessoren funktionieren, schalten sie trotzdem mal ab, weil
warum?
Das ist meine Frage.
Du hast ein Verfahren, bei dem einfach einige Chips von Natur aus oder quasi von dem Herstellungsverfahren kaputt sind.
Wahrscheinlichkeit, dass halt irgendwas kaputt geht,
genau.
Das weiß ich.
Genau. Aber du testest ja deine Chips durch, genau, bevor du verkaufst.
Durch. Und dann ist für mich am besten, dass ich einfach gleich sage, da sind nur 7 Vektorkerne drauf, statt 8, weil durchschnittsmäßig ist es für mich besser, weil ich weiß, dass einfach mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens ein kaputt ist.
Ja.
Was ist aber, wenn alle richtig sind beim Testen? Dann schalte ich das ab, weil ich gesagt habe, dass die.
Wenn du.
Du hast 2 Eimer.
Ja.
Ein Eimer, wo alle reinkommen, die voll funktionstüchtig sind. Wunderbar, eben. Die verkaufen ganz teuer.
Also die kommen dann mit Blades.
Die kommen in die Blades.
Also, okay.
Ja.
Es ist leider auch so, dass keiner heutzutage mehr die Blades haben will. Die kosten. Würde ich nicht so sagen, weil die lässt sich programmieren. Also zumindest die älteren Versionen. Und allein schon wegen diesem Grund. Die neue will keiner. Die alten schon, deswegen kann man sie auch für 1000 Euro in sie kaufen. Habe ich schon mal bei eBay geschaut. Genau.
Ja. Und wenn du auch dann irgendwie, wenn der Markt sagt, wir wollen aber nur 2 Kerne haben, weil die 4 Kerne sind sonst zu teuer, dann halt 4 Kerne hergestellt und einfach 2D aktiviert,
dann funktionieren wird. Richtig.
Und dann gibt es dann immer wieder irgendwelche Anleitungen, ja, du musst hier und da Pins lösen und dann gehen alle. Wir würden
gleich einen Strich auf den CPU ziehen.
Genau, das war bei den Pure-Star.
Ja. Also, ja. Und auch, man hätte es auch so gemacht, wenn quasi die Anzahl der Chips, die kaputt sind, nicht ausreicht, um die ganze PlayStation 3 Markt zu versorgen, hätte man einfach ein paar andere genommen und verkauft. Du kannst quasi als Kunde Glück haben und ein gutes System bekommen oder eben das ein bisschen schlechter. Da haben wir trotzdem alle gleich gerechnet. Ne? So, CMD-Verarbeitung nochmal aufgegriffen, kennt ihr, ne? Skalar, eine Operation auf einem Datum und CMD quasi mehrere Operationen zur gleichen Zeit. Auf mehreren Daten. Okay, das ist wieder SIMD, bla bla bla. Wichtig sind auch bei SIMD, erwartet man ja, dass der Speicher, auf den man zugreift, auch kontinuierlich im Speicher liegt. Also die Daten im Speicher liegen. Ne? Manchmal hat man es einfach in seinem Programm nicht so. Sondern die Daten liegen vielleicht mit einem konstanten Offset voneinander. Was weiß ich, 8 Byte oder 16 Byte dazwischen. Da gibt es spezifische Operationen, mit denen man das quasi machen kann. No. Mit dem man sagt, ich habe hier ein Offset, ich übergebe dir an die Instruktion diesen Offset und sage, hier habe ich ein Source-Register und hier habe ich ein Target-Register und ein Offset und in das Target-Register werden von dem Source mit dem Offset eben die Elemente geladen. Das erste in der Position 0, das zweite in der Position 8 und so weiter, zum Beispiel. Kann man zum Beispiel ausnutzen auch für sowas wie Getter, Scatter und so weiter. Hängt vom Problem ab. Die meisten Probleme sollten aber so am besten konstruiert sein, dass man kontinuierlich durch den Speicherraum durchgeht. Dann hat man es am besten. Weil intern ist es nichts anderes als wieder wie vorhin bei der Vector-Pipeline-Architektur. Es wird einfach mehrere Loads nacheinander ausgeführt. Versteckt vor dem Nutzer. Eine Instruktion muss der Nutzer schreiben, aber versteckt werden trotzdem mehrere Instruktionen ausgeführt, um alle Daten zu laden. Weil die liegen quasi nicht nur vielleicht nicht nur in einer Cache-Line, sondern in mehreren Cache-Lines. Da müssen mehrere Cache-Lines geholt werden. Und dann auch noch von dem Level 1 Cache müssen die Daten an verschiedenen Positionen gelesen werden. Ne? Okay. Ein bisschen in der Geschichte. MMX war zuerst. Das war für Multimedia-Anwendungen am meisten eigentlich gedacht. Nicht erstmal fürs normale Rechnen. Man konnte zwar damit auch rechnen, aber nur in Single Precision und auch nur auf 64-Bit. Dann hat man sich diese 128-Bit-Register ausgelegt, überlegt, das sind 8 Stück, die gibt es immer noch, diese 128-Bit-Register. Und im Laufe der Zeit sind dazu noch 256er dazugekommen. Ja. Also man hat quasi so in verschiedenen Sets. Die 64er kann man nutzen zusammen mit den 128er, zusammen mit den 256er. So. Je nachdem, was für Daten man hat. Wenn es Chars sind, dann passen in so einen 128er 16 als Beispiel rein. So. Jo, genau das. Und bis AVX musste man das hier beachten. Unit Stride, also die Daten mussten wirklich kontinuierlich im Speicher liegen. Das mit vorhergehender Folie, wo ich Strided Access hatte, das war für die Vektorrechner die Instruktion, nicht für die Intel AMD. Aber da gibt es seit AVX auch die Möglichkeit, Strided quasi auf die Elemente zuzugreifen und sie in ein Vektorregister, in ein einzelnes Vektorregister reinzuladen. Aber dafür braucht man halt zusätzlich ein Offset oder eben ein Register, wo die Offsets zu mehreren Positionen stehen. Okay, genau. Der Chef hat da was vorbereitet, ein kleines Programmchen. Für die Leute, die MMX noch nie benutzt haben oder SSE oder sonst was, wird es vielleicht interessant sein. Was man da hat, oder reicht einfach durch, das geht vielleicht schneller, ist ein Programm, was die Vektoredition ausführt, mithilfe von Vektoroperationen. Und was man braucht, um eben vektorisiert zu rechnen, sind sogenannte Intrinsics. Ah, das wollte ich nicht. Das kennen wir ja. Das. Okay. Eigentlich passt. So unglaublich. Kann sich nur im Stundenland, aber. Ich muss nämlich das noch aus dem E-Mail-Fach rausholen. wie auch immer. So, dann machen wir es halt manuell, ohne den Code anzuschauen. Also wir gehen einfach mal kurz. Ah. Ich kann auch killen, aber na gut, ich habe ja den Code vor euch liegen. Ne? Wir schauen einfach mal die @SSI an. Das ist die erste Funktion auf, oder quasi die erste Funktion, die SSI nutzt auf der linken Seite. Und da seht ihr diese M128D-Dinger. Ne? Das sind Variablen, die quasi 128-Bit-Elemente aufnehmen. Und in dem Fall sind es dann Double-Werte, die da drin gespeichert werden sollen. Und was man aber braucht, um die Daten erst reinbekommen, von Natur. Erstmal irgendwo die Daten, gell, im Speicher. Deswegen haben wir oben in der Funktion Source und Target, das sind die Pointer, die wir haben als Quelle und Ziel. Und von diesem Quelle und Ziel tun wir dann die Daten reinholen mit der mmloadpd-Instruktion. In der Schleife. Ne? So, das Problem ist aber, normale Pointer haben ein gewisses Alignment. Ja? Dieses Alignment muss aber nicht unbedingt 16 Byte sein, was aber von Vektorinstruktionen erwartet wird. Das heißt, ihr müsst manuell dafür sorgen, dass die 16-Byte-Alignment-Restriktion beachtet wird. Das heißt, ihr müsst einen Malloc nutzen, wo ihr quasi entweder manuell dann auf 16 Byte den Pointer anpasst oder ihr nutzt spezifische Malloc-Instruktionen, die schon von euch das übergeben, den Pointer auf 16-Byte-Alignment. Okay, und dann funktioniert aber das Programm. Dann könnt ihr quasi auf diese 16-Byte-Alignment immer 16 Byte auf einmal rausholen. Das macht diese erste Instruktion und die zweite. Und die beiden dann mit add verarbeiten. Hier könnte man aber auch einfach nur buff-s plus buff-t schreiben. Das geht auch, weil es gibt einen überladenen Operator für SIM-Instruktion. Ja? Also man muss nicht unbedingt dieses MMAD-PD nutzen. Natürlich ist es einheitlich und dann klar. Aber schöner finde ich es, wenn man einfach Plus schreiben könnte. Und dann Store wiederum für Speichern. Da muss man das leider machen. Ja, weil sonst weiß die Maschine nicht, was das sein soll. Sonst macht er einen skalaren Store. Okay, nichts anderes bei der AddSSE4-Fach. Da sieht ihr, wie ein normaler Code, den man in SSE schreibt oder der optimal sein sollte, aussehen könnte. Da fängt man mit vierfachem Anroll von dieser Schleife an, damit die Datenabhängigkeiten aufgelöst werden, weil Vektorregister haben trotzdem Datenabhängigkeiten, ja, die man beachten werden muss. Es ist immer noch eine Pipeline-Verarbeitung, die stattfindet. Und das heißt, um die Pipeline nicht wirklich zu belasten mit irgendwelchen Ersatz, sollte man irgendwie die Datenabhängigkeit reduzieren. Und das macht mit diesem Anroll. No. Eine Möglichkeit. Man kann es auch achtfach oder sonst wie ausrollen und gucken, was am performantesten ist. Hängt natürlich damit zusammen, wie groß die Cache-Lines sind von unserem Rechner, wie viele Vektorregister in so eine Cache-Line reinpassen und so weiter und so weiter. No. Zum Beispiel bei der Zell ist es so, dass die Loads 128 Byte sind. Man hat zwar in diesen Einheiten keine Caches, aber es funktioniert wie so ein explizit adressierbarer Cache. Man lädt immer von dort 128 Byte und auf den arbeitet man. Ja? Bei Intel und AMD sind das halt 64 Byte, bei Power 7 sind das auch 128 Byte und so weiter. Also das muss wirklich beachtet werden, wie viele Daten wir reinkriegen und welchen Anrollfaktor man nimmt, damit das alles zusammenpasst. Jo. Noch etwas Wichtiges? Eigentlich nicht. Das Programm, interessiert noch jemanden ein bisschen, was da passiert, oder ist jedem klar? Weil es ist einfach nur eine Vektoraddition. Ne? Da ist nichts Geheimes, Magisches. Okay. Ich muss echt das mit dem Passwort umgehen. Fallout korrigieren. Na gut. Multiprozessor. Okay, jetzt gehen wir zu den Multiprozessoren, also richtigen Multicores. So wie jeder heutzutage zu Hause auch schon hat, hoffe ich. Es gibt vielleicht noch Leute, die ein Intel, wie sind die? P4, danke. Pentium 4, genau. Der macht das auch schon. Ja, aber ist ja kein Multicore. Sowas habe ich nicht. Hatte ich auch nie gehabt, glaube ich. Okay, wie auch immer. Man unterscheidet bei den Multiprozessoren Speicherkopplung und Nachrichtenkopplung. Ja? Wie der Name eigentlich es schon sich vermuten lässt, Speicherkopplung ist eben da, wo wir einen gemeinsamen oder verteilten Speicher haben und die Prozessoren haben einen gemeinsamen Adressraum und darüber kommunizieren sie. Der Speicher kann physikalisch sonst wo liegen, aber der Adressraum ist wichtig. Ja? Die müssen ja irgendwie wissen, wenn ich jetzt auf die Adresse schreibe, dann bekommt es der CPU-Nummer so und so wirklich das Datum. Und bei der Nachrichtenkopplung, da haben wir physikalisch verteilten Speicher und kommunizieren über Nachrichten. Ja? Ein Prozessor, wenn er ein Datum zum anderen Prozessor schicken will, muss quasi einen Header drumherum packen, ich bin Prozessor so und so, ich will mein Datum zum Prozessor so und so senden und das sind so und solche Daten. Ja? Da ist quasi so ein kleiner Overhead mit dabei. Diese Folie ist wichtig, weil die gibt die möglichen Konfigurationen wieder, die es gibt, so wie das Filmmodell. Wenn wir gemeinsamen Adressraum haben, gibt es eben die Speicherkopplung. Ja? Einmal den symmetrischen Multiprozessor, wo jeder Prozessor über ein Verbindungsnetzwerk oder einfach nur Leitungen, kann man auch sagen, auf einen Speicher zugreift. Dieser Speicher ist gemeinsam und die haben einen gemeinsamen Adressraum. Es kann aber auch so sein, jeder Prozessor hat einen eigenen lokalen Speicher. So wie zum Beispiel in GPGPUs, die Shared Memories. Natürlich kann ein anderer Multiprozessor nicht darauf zugreifen, aber ist vom Prinzip her ähnlich. No? Das ist wirklich physikalischer Speicher und der ist nur zu dem Prozessor lokal. Der ist nicht irgendwo als ein einzelner Chip, sondern wirklich lokal beim Prozessor. Die kommunizieren trotzdem über das Verbindungsnetzwerk, aber die machen keine Nachrichten, sondern einfach Adresse so und so und dann landet es bei dem anderen. Okay? Wenn wir aber den verteilten Adressraum haben, haben wir nur diese Möglichkeit. Wir müssen quasi über Nachrichtenkopplung kommunizieren. Und da könnte es aussehen, so wie da drüben. Wir müssen aber quasi mit Receive und Send Nachrichten verschicken. Und da wird, wie gesagt, ein Header drumherum gebaut, damit der Prozessor weiß, von wem es hinkommt und damit das Verbindungsnetzwerk weiß, wohin es gehen soll. Damit der Prozessor sagt, ah, die Nachricht hat meine ID, die nehme ich jetzt vom Netz. Okay? Natürlich kann das Ganze auch auf Cluster angewendet werden. Hier geht es um quasi Prozessoren, die in einem Rechner verbaut sind. Da gibt es solche Spezialcomputer, wo quasi Netzwerk und Chip ist, wo die Prozessoren über ein Verbindungsnetzwerk, über Nachrichten kommunizieren. Aber meistens bildet man das eher auf Cluster ab. Okay? Im Cluster hat man mehrere Prozessoren und die müssen über Nachrichten kommunizieren, weil jeder Cluster hat seinen eigenen Speicher. Und der ist verteilt. Und es gibt keinen gemeinsamen Adressraum. Man hat zwar versucht, irgendwie gemeinsamen Adressraum einzuführen, auch bei Cluster, aber irgendwie hat sich das nicht so durchgesetzt. Okay. Wichtig ist das hier, Yuma und Numa. Wem sagen die Begriffe jetzt mal was, ohne auf die Folien zu schauen?
Also das Erste, das ist das quasi von Memory-Modell, oder? Mhm. Wo praktisch jeder Prozessor hat zum Beispiel ein Cache oder derartiges, was einfach eine Abbildung auf dem Speicher ist, aber jeder hat seine eigene Abbildung, nicht?
Level 1 Cache meinst du das?
Zum Beispiel.
Okay, und weiter?
Und bei Numa ist es noch so, dass die sich auch gegenseitig austauschen können.
Nee, das nicht. Nee, nee. Wenn jemand einen anderen Ansatz? Das hat was mit dem hier zu tun.
Chris? Ja, bei Numa habe ich immer, quasi, wenn ich sage, ich habe zwei Prozessoren, die hängen an einem Bus und greifen auf den Hauptspeicherriegel zu. Mhm. Beim Numa habe ich zwei Prozessoren, die da quasi einen eigenen Hauptspeicherriegel, genau. Aber über das Verbindungsnetzwerk kann der eine Prozessor über den anderen Prozessor auf dessen Hauptspeicherriegel.
Richtig, richtig. Also Yuma bedeutet Unified Memory Access. Und wie der Name schon sagt, jeder Prozessor greift mit der gleichen Latenz, mit der gleichen Bandbreite auf einen gemeinsamen Speicher zu. Und obwohl die hier auch einen gemeinsamen Adressraum haben, aber die Speicher sind quasi unterschiedlich zugreifbar. Der hier kann schnell auf seinen zugreifen, aber über das Verbindungsnetzwerk nur langsam auf den. Und andersrum geht es für den anderen Prozessor auch. Und das ist NUMA, Non-Uniform Memory Access. Okay? Müsste eigentlich verständlich sein, genau wie Christian das erzählt hat. Klar, ne? Überlegst du noch?
Naja, wie tut dann der Prozessor rechts wissen, dass Daten angepasst worden sind von dem Prozessor links?
Das ist dann die Aufgabe des Programmierers. So. Oder des Cache-Kohärenzsystems. Mhm. Aber nicht die Aufgabe von diesem Verbindungsnetzwerk.
Also nicht mit, wie hieß das, MESA oder MESA? Was wir...
Das spielt schon eine gewisse Rolle mit rein, wenn du quasi ein Multiprozessorsystem hast, wo du lokalen Speicher verteilt hast. Ja? Und dann musst du irgendwie die Cache-Kohärenz schon sicherstellen. Das heißt, wenn der Daten hat, die auch der andere hat, muss die trotzdem kohärent sein. Aber das, was du am Anfang erzählt hast, das hat nichts mit Yuma oder Numa zu tun gehabt. Okay. Also hier steht nochmal das Gleiche drin, was Christian und ich schon gesagt haben. Okay. Genau das Gleiche gibt es auch beim... Oder was heißt das Gleiche? Es gibt noch ein paar Erweiterungen. Es gibt das Cache-kohärente NUMA, eben das, was du wiederum gesagt hast, wo wir dafür sorgen, dass in verschiedenen Nodes, also in verschiedenen Prozessoren, die nicht auf einem DAI sich befinden, sondern unabhängig voneinander, auf verschiedenen Sockets sich befinden, dass da Cache-Kohärenz sichergestellt wird. Scheiß langsam, weil man muss ja über das Netzwerk alle Zugriffe, vor allem die Schreibzugriffe, dokumentieren und weiterleiten. Und wenn man sich vorstellt, ein Socket ist da und da ist schon eine gewisse Länge dazwischen an Leitungen. Das ist nicht so wie lokal auf einem kleinen Chipchen. Ja. Deswegen gibt es auch das da. Non-Cache-kohärent. Leichter, aber dafür muss dann der Programmierer irgendwie dafür sorgen, dass der eine Core, wenn er irgendwelche Daten hat, die auch der andere hat, quasi sich synchronisieren, sich austauschen. Ja. Dann liegt das nicht mehr im Bereich der Hardware, so wie hier, sondern das muss dann der Programmierer machen. Okay, Komma, wenn man tot ist. Cache-Only-Memory-Architectures gibt es eigentlich eher weniger. Da gibt es irgendwie so einen KSR-Rechner, gab es vor 40, 50, oder sogar noch länger her, Jahren. Kam von der Firma Carl Zeiss Jena, Und die haben sich so einen nur aus Cache-Speichern bestehenden Architektur überlegt. Warum sich das nicht durchgesetzt hat, soll eigentlich klar sein, ne? Also ein flüchtiger Speicher und dann auch noch Synchronisation und sonst was, ist ein bisschen schwierig, wenn man viele Prozessoren einbaut. Ja, deswegen trifft man eher selten. Oder gar nicht. Okay, es gibt auch bei Nachrichtenkopplung sowas ähnliches wie dieses Yuma-Numa beim Speicher gekoppelten. Die heißen dann eben UCA und NUCA, Non-Uniform Communication oder Uniform Communication. Und gibt es beides. Das hier findet man dann, wenn quasi die Rechner komplett identisch sind. Und jeder hat auch wirklich komplett die identische Ausstattung bezüglich Netzwerk-Hardware. Ja? Also zum Beispiel InfiniBand, wenn man mehrere Blades miteinander vernetzt, und da sind vielleicht alle Cell-Blades oder was weiß ich, Intel Xeon E5-Blades, und jeder hat die gleiche InfiniBand-Karte und die sind alle gleich angeschlossen, da gibt es quasi Punkt-zu-Punkt-Verbindung, dann hat man UCA. Wenn man aber quasi von Blade 1 zum Blade 4 erstmal über die anderen kommunizieren soll, dann hat man wiederum UCA. Quasi nicht Punkt zu Punkt, sondern über Kommunikation über Zwischenhops. Ja, kann man alles realisieren. Das ist natürlich schöner, weil dann ist es alles einheitlich, alles homogen. Und dann muss man, wenn man quasi so ein komplexes Problem hat, sich nicht auch noch Sorgen darum machen, wie man das Load Balancing macht, weil dann sind alle gleich ausgestattet, alle kommunizieren gleichartig. Und hier muss man beim Load Balancing noch ein bisschen mehr darauf Acht legen, wie die Kommunikation stattfindet, wer mit wem kommuniziert. Kann die Performance sehr darunter leiten, wenn man das nicht tut. Okay, nochmal das Ganze in Graph. Ist aber nichts anderes. Ups, falsche Richtung, oder? Nee, richtige Richtung. Okay, das da, was da steht, ist die Meinung vom Chef. Finde ich eigentlich genauso, weil wenn man einmal MPI gesehen hat, was man für die Nachrichtenkopplung nimmt, es ist zwar natürlich so, man braucht diese zusätzlichen Instruktionen, ja, MPI init, MPI finalize, MPI send, receive und sonst was, um Nachrichten zu verschicken. Es ist natürlich nicht mehr so, wie man einfach nur sagt, Name so und so, Klammer auf, Klammer zu, und da drin schreibt man seinen Index, auf den zugegriffen werden soll, und fertig, dann kommunizieren sie schon, weil es gemeinsamer Adressraum ist. Natürlich ist es komplexer, aber wenn man das einmal kann, und da sind nur 5 oder 6 Instruktionen, die man braucht, dann ist es eigentlich nicht viel schwieriger. Okay. Ja, OpenMP ist für Speicherkopplung, OpenCL eigentlich auch. MPI ist, um das Ganze zu verbinden. Deswegen kommt heutzutage sowas wie libGOD kommt von Andreas oder auch andere Projekte, die kombinieren das Ganze, um eben in Clustern mehrere Prozessoren miteinander zu vernetzen und die Kopplung sowohl innerhalb, also intra-rechnerartig zu machen, also innerhalb der des Rechners die Prozessoren zu verbinden über OpenMP und auch außerhalb mit MPI. Ja. Jo, Cluster-Rechner. Habt ihr schon Cluster-Computing oder sowas ähnliches gemacht? Hat mal jemand gerechnet auf Clustern? 2? Nur 2? 3? Alle anderen noch nie? Aber gehört schon mal, oder? Was Cluster-Rechner sind. Whistler-Blades. Okay, dann sind schon mal 5. Super. Genau, man kann aber auch unsere Whistler Blades, die wir unten haben in unserem eigenen Rechenpool, sind richtige Blades von AMD. Und die sind natürlich nicht so, dass wir sehen nicht mehr wie Rechner aus, sondern so flache Einschubeinheiten und sowas stellt man nicht gerne bei sich zu Hause hin. Man könnte aber auch einfach, wie da steht, 1000 alte PCs nehmen oder sonst wie Medien von, wer ist das? Promarkt? Oder sowas. Und einfach die miteinander vernetzen. Mit normalen Netzwerkkarten, 100 Megabit, 1 Gigabit oder vielleicht hat man mal ein bisschen mehr Geld und kauft sich 10 Gigabit Ethernet-Karten oder aber man hat gleich InfiniBand. Alles möglich. Ja?
Hat man auch mit Raspberries gemacht?
Habt ihr?
Hat man irgendwo in Italien, oder? Hat ein Prof einfach Raspberries genommen?
Nicht nur einmal, sondern schon mindestens 2 Mal.
Man hat es auch schon mit FPGAs gemacht, um das nochmal aufzugreifen. Mhm. Gibt es auch schon Cluster auf FPGAs. Oder eben PlayStation 3 Cluster. Gibt es auch. US Army, genau. Die haben auch 2009 sich noch mehr PlayStations gekauft, um die nochmal aufzurüsten. Also denen hat es gefallen, scheinbar. Und die haben scheinbar nicht nur gespielt. Okay, das ist quasi der Clusterrechner aus Jena. Das ist noch ein sehr über 4 Jahre altes Bild. Ne, sogar mehr. Ja doch, 4 Jahre. Über 4 Jahre altes Bild. Aber so könnte zum Beispiel ein Cluster aussehen. Einfach mehrere PCs miteinander verbunden über irgendwelche Netzwerkkarten. Die können auch so sein, die 4 könnten zum Beispiel in einem Switch sein und dieser Switch verbindet auch die 4 und die 4, aber intern sind nur die 4 miteinander verbunden. Und über den Switch können diese Vierergruppen mit anderen Vierergruppen kommunizieren. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, quasi so ein Hierarchie-Schichtmodell. Ja. Okay, Cluster Computing, was ist daran vorteilhaft? Ja, PCs sind billig, Netzwerk-Hardware ist billig, die miteinander zu verbinden kostet nicht viel, man braucht einfach nur ein Ethernet-Kabel und man hat sowas auch schon zu Hause, das heißt, oder in einem Büro, in einer Firma und man könnte die alle miteinander verbinden und wenn niemand daran arbeitet, kann man einfach einen Job starten und die arbeiten, machen nachts irgendwas, erzeugen Wärme. Damit es am nächsten Tag schön geheizt ist, zum Beispiel. Oder Bitcoins. Bitcoins machen das auch viele. Was haben wir noch? Lala, eigentlich, was man so kennt. Ne? PCs und Arbeitsplatzrechner sind günstig, das ist richtig. Klasse. Leicht ausbauen, ist auch logisch, oder? Wenn man 12 Rechner hat, die schon miteinander verbunden sind, was stört es, wenn ich nochmal 12 dazu nehme? Nehme ich einen Switch oder ich verbinde sie quasi von Punkt zu Punkt? Ist egal, leicht erweiterbar. Wenn man einen PC hat, in dem ein Chip und mit Netzwerk und Chip zum Beispiel 48 Prozessoren verbindet, den kann man nicht so leicht erweitern. Man kann ja nicht noch einen kleinen Prozessor da rein integrieren, indem man da irgendwas dran lötet. Geht ja nicht. Genau, das ist ein großer Vorteil davon, von Cluster Computing. Und wie das Ganze dann aussieht, man hat seine ganzen Workstations und eine gemeinsame Middleware. Diese Cluster-Middleware, zum Beispiel das Globus Toolkit, sorgt dafür, dass man weiß, welche Rechner überhaupt da sind. Denn es kann sein, dass man vielleicht 100 Rechner hat, aber 10 davon sind ausgefallen, kaputt oder ausgeschaltet oder gerade beim Rebooten. Kann ja sein. Das Ganze überwacht das Ding. Und die parallelen Applikationen, die man selber schreibt, die setzen darauf an und nutzen einfach dieses Interface, um die Workstations zu nutzen. Und die sind verbunden über Netzwerk-Switch.
Also gibt es da dann einen Rechner, der nur die Middleware verwaltet?
Genau. Ja. Auf jedem Node muss natürlich auch so ein Client laufen, aber es gibt einen Masternode, der das Ganze überwacht. Oder man kann, wenn es quasi ein größerer Cluster ist, baut man dann eben solche Zwischennodes ein. Es gibt einen Master und dann gibt es noch 2 kleinere und dann gibt es vielleicht 4 kleinere und die überwachen dann unten drunter. Okay. Ja, Netzwerks, wie gesagt, angefangen von 10 Megabits Netzwerkkarten bis hin zu InfiniBand, das ist ein bisschen alt. Heutzutage können Sie schon 40 Gigabit pro Sekunde übertragen. Je nachdem, wie viel man Geld hat und wie viel Geschwindigkeit man haben will, gibt es alles Mögliche. Hier zum Beispiel haben wir in der Uni ja 10 Gigabit Leitung und unten unsere Blades sind über die InfiniBand mit 40 Gigabit pro Sekunde angeschossen, wieder mit jedem. Ja, also eigentlich schöne Sache. Muss man nur nutzen können. Das heißt, wenn man nicht so viele Daten überträgt, bringt es eventuell nicht so viel. Okay, TCP/IP ist auch klar. Ne? Momentan könnte man natürlich auch UDP oder sonst was nehmen, aber das Ganze da hat sich verbreitet, weil man einfach weiß, wann das Paket angekommen ist und ob das wirklich komplett ist und richtig. Jo, und da gibt es auch eine Vorlesung, macht Professor Fey zusammen mit Philips. Professor Philipsen, glaube ich, zusammen. Und da geht es komplett um Cluster Computing. Ja, könnt ihr Erfahrung mit MPI sammeln, eigentlich eine schöne Sache. Und der Vorteil davon ist, viele Sachen, die am Anfang kommen, kommen aus der RA. Das heißt, falls ihr noch ein bisschen technische Informatik braucht, könnt ihr quasi kostenlos mehr oder weniger an die ECTS kommen. Okay. Ja, Programmierumgebung für Cluster Computing gab es zwei wichtige bis 2011. Seit 2011 gibt es PVM eigentlich nicht so. Man kann es zwar noch runterladen und nutzen, aber das MPI hat sich sehr viel stärker verbreitet und wird auch stärker genutzt. Einfach aufgrund der Flexibilität, die es gibt im Vergleich zu PVM. Hat sich einfach von der Leichtigkeit, von der Bedienung her besser geeignet. Und was man da, also die Folie ist nochmal, quasi zeigt den Unterschied zwischen Speicherkupplung und Nachrichtenkupplung. Ein bisschen komisch, dass es hier ist. Aber das hier ist, was eigentlich Nachrichtenkupplung darstellt. Ne? Wir haben mehrere Rechner, die verpacken diese Daten mit einem Header und können über die Netzwerk über Nachrichten miteinander kommunizieren. Ne? Das ist die Nachrichtenkupplung. Und MPI und PVM machen genau das. Die verpacken, dieses Verpacken von Daten macht MPI für euch. So, genau. Nochmal zusammenfassend, Cluster Computing, also allgemein Nachrichtenkupplung. Können wir natürlich drüber gehen, aber haben wir schon eigentlich erzählt. Ja, MPI ist ein Standard. Gibt es jetzt auch schon in der Version 2, MPI 2. Und was sich seit dem Anfang quasi sich ergeben hat, ist Folgendes. Wenn man einen MPI-Prozess startet oder quasi so einen Job startet, dann ist es statisch, wie viele Prozesse gestartet werden. Das heißt, wie viel auf jedem Node, also auf jedem Cluster-Rechner an Prozessen starten. Es wird nicht so wie bei OpenMP. Wenn wir jetzt hier Masterthread haben, MT, und der kommt hier durch seinen Code und irgendwann kommt bei OpenMP diese Vorschleife, ne? Kennt ihr ja, und dann tut er einfach mehrere Threads forken. T0, T1, T2 und TX und sonst was. Bei MPI sind es Prozesse. Ja? Das ist der sehr wichtige Unterschied. Das sind keine Threads, die einen gemeinsamen Adressraum haben, sondern Prozesse, die über Nachrichten miteinander kommunizieren. Sehr großer Unterschied, ja. Man kann natürlich Folgendes machen, wenn wir mehrere Computer haben, T2, und wir starten unseren Job und wir sagen, diese drei Rechner sollen genutzt werden, dann läuft hier quasi P0, Prozess P0, hier läuft Prozess 1 und hier läuft Prozess 2. Aber wenn das hier ein bisschen schwierig, dass das BC, sollte das heißen. Wenn das hier mehr Kernsystem ist, zum Beispiel mit zwei Kernen, dann könnte der Prozess einfach zwei Threads forken, als Beispiel. Oder aber, man startet zwei Prozesse hier, stellt auch keinen. Man könnte auch vier Prozesse drauf starten, die müssen sich dann einfach diese zwei Kerne teilen. Schöner natürlich für die meisten Anwendungen ist es so, wenn ein Prozess die Threads forkt, weil die können miteinander kommunizieren über Speichersynchronisierung, über den Speicher. Was schneller geht, als wenn ein Prozess mit einem anderen kommunizieren muss, über Nachrichten. No? Aber das geht, beides. Natürlich in Verbindung mit irgendwelchen zusätzlichen Thread-Bibliotheken, OpenMP oder Boost oder Pthreads oder sonst was, aber könnte man machen. So, und seit MPI 1 hat sich aber Folgendes geändert. Warte, ich gehe mal kurz dahin. Man kann auch dynamisch zu Laufzeit, also wenn schon Prozesse laufen, könnte man zusätzliche Prozesse starten. Das kann MPI 2. Vorher ging es nicht. Vorher hat man von Anfang an gesagt, ich brauche 10 Prozesse und die waren fix. Dann musste man quasi seinen Job beenden und dann neue Prozesse starten, aber dann ging komplett alles verloren. Man musste die Daten komplett auf der Festplatte irgendwo sichern, weil im Speicher sind sie ja nicht mehr. Jeder Prozess nimmt seine Daten komplett mit. So, aber seit MPI 2 geht das da. Jo, und wie ich irgendwann mal gesagt habe, vor 10 Minuten glaube ich, es gibt zig Instruktionen, aber die wichtigsten sind die. Wir haben ein Init, damit wird eine Umgebung initialisiert, die MPI-Umgebung. Wir haben ein Finalize, was diese Umgebung wiederum zerstört. Sollte man machen, wenn man sauber programmiert. Wir haben dieses Size and Rank. Size sagt, wie viele Prozesse haben wir insgesamt in unserem Job. Und Rank sagt, welche ID hat der eigene Prozess. Und über die Send und Receive kann man anhand der Ranks von sich und einem anderen die Kommunikation betreiben. Genau diese Nachrichtenkopplung. Ja? Der hier sagt, ich bin P0, ich möchte ein Datum an P1 schicken. Das heißt, ich trage einfach in meinem Send die 1 als Target-ID und der 1 trägt im Receive die 0 als Target-ID. Und dann kommunizieren sie schon miteinander. Jo, und da gibt es auch ein kleines Beispiel, hoffe ich. Ja, genau. So sieht ein Programm aus. Eigentlich ganz normales C, C++. Man kann natürlich auch Klassen schreiben, aber hier ist es erstmal C. Wir haben ein Init. Dann kommt hier Abfrage, welchen Rank habe ich, wie viele gibt es da Prozesse insgesamt. Dieses MPI-Convert ist quasi der Kommunikator, über den das Ganze stattfindet. Den brauchen wir. Wir können einen eigenen Kommunikator anlegen. Wenn wir aber sagen, uns ist egal, dann nimmt man einfach das, das ist Standard, Default-Wert. So, und dann sage ich, bin ich Prozess 0, dann fange ich mit dem Senden an. Ich sende eine Botschaft, das ist das da, das ist ein Double, und zwar 1 sagt, wie viele Doubles da sind, also ein Double. Die erste 1 nach dem Double sagt, zu wem, also zu Prozess 1. Und die zweite 1, Tag. Den Tag brauchen wir, um unsere Kommunikation miteinander zu synchronisieren, weil sonst haben wir keine Möglichkeit, Identifikation zu betreiben. Ja? Weil der könnte ja mehrere Botschaften abgeschickt haben und diese mehrere Botschaften sollen an P1 gehen, aber damit der weiß, welche Botschaft in welcher Reihenfolge zueinander zugehörig ist, muss man Text nutzen. Okay, und danach sagt der Prozess 0, ich möchte etwas empfangen. Und zwar durch diese SizeMenu1 vom letzten Prozess. Und die anderen machen das hier. Die empfangen zuerst eine Nachricht von dem vorhergehenden Prozess und die senden eine Nachricht an den nächstfolgenden. Ganz easy, oder? So. Wichtig zu beachten, es ist genauso wie bei CUDA, das Ding wird von vielen, vielen Prozessen gleichzeitig ausgeführt. Ihr müsst keine Vorschleifen schreiben, um quasi irgendwie Prozesse mal abzuchecken, sondern jeder Prozess führt das hier aus, zwar gleichzeitig parallel zu den anderen. Ja? Sehr wichtig. Okay. Und dann noch ein kleines Beispiel für Komplexitätsberechnung, wenn man MPI nutzt für seine Berechnung, also für die Kommunikation, für seine Berechnung. Wir haben hier die Matrix-Vektor, nicht die Matrix-Matrix, sondern die Matrix-Vektor-Multiplikation. Die Komplexität im Rechnen ist ja n mal m. Das sind n Elemente mal m Elemente in den Vektor, mal n Elemente im Vektor und m Zeilen, also n mal m. Klar, wenn quadratisch ist, dann ist es n Quadrat. Okay? So, jetzt können wir auf verschiedene Art und Weise die Daten, diese Partitionierung machen, auf die Prozesse, wie sie die Matrix-Vektor-Multiplikation berechnen. Das ist eine Möglichkeit, Blockstreifen. Wir machen einfach komplett eine Zeile oder mehrere Zeilen an einen Prozess zuweisen und errechnet die. Ja? Wir haben hier in dem Fall 6 Prozesse und die brauchen das B komplett, weil die haben ja natürlich komplette Zeilen aus der Matrix. Damit brauchen sie komplett das B. Und das C berechnet sich dann auch quasi in Teilen. Ja? Der Prozess P5 berechnet die und die C-Elemente. Okay. So, Komplexität ist folgende. Durch die Blockstreifzerlegung haben wir N durch P als Ceiling oder Floor davon, je nachdem, ob wir quasi geradlinige Anzahl an Streifen, also an Zeilen haben, die durch die Prozessanzahl dividierbar ist oder nicht. Deswegen das Ceiling und Floor. Jo. Und die Gesamtkomplexität ändert sich aber nicht. Wir haben immer noch n Quadrat dividiert durch Pi, weil wir Pi-Prozessoren haben. Klar, oder? Das ist die Berechnungskomplexität. Und jetzt brauchen wir aber noch die Kommunikation, die quasi an jedem Prozess dann das gesamte C überträgt. Jeder berechnet ja einen Teil davon, aber jeder braucht das Ganze. Und da gibt es eine Funktion, die nennt sich OGether, gibt es auch im MPI. Und was die macht, ist folgendes. Am Anfang hat jedes sein eigenes Datum und die bauen dann so einen logarithmischen Baum auf. der kommuniziert zuerst mit seinem Nachbar, der mit seinem, der mit seinem, der mit seinem. Dann hätte jeder zwei Elemente. Ja? Und dann kommunizieren die quasi über zwei Prozesse miteinander. Und so durch die logarithmische quasi Verknüpfung ergibt sich, dass jeder sein komplettes Ziel kriegt. Ja, logarithmische Komplexität. Claudia, Christian, überlegst du noch? Jedem klar? Gut. So, und die Komplexität davon, da ist eine Formel. Wir können natürlich auch gerne die Herleitung besprechen, aber an sich ist es so, wir haben diese Startup-Kosten. Das heißt, eine Kommunikation zu initialisieren, kostet etwas Zeit, diesen Header zu bauen und die Daten zu verpacken und dann es losschicken, ist eine gewisse Alpha oder Lambda-Latenz. Und wir haben N durch P Daten, die wir verschicken wollen. Klar? Ja? Oder? Jedem klar? Wir haben ja hier dividiert. Jeder hat N durch P Elemente. Und genauso viele muss er einen anderen verschicken. So, N durch P Elemente. Und dieses 2 hoch E minus 1 ergibt genau das da. Wie viele Schritte wir brauchen, um die Kommunikation komplett zu machen. So. Und davon brauchen wir die Summe, weil wir müssen alle Kommunikationskosten aufaddieren zusammen. Das Lambda können wir ausklammern, das ergibt sich zu Lambda summiert log Pi mal. Das heißt genau das da. Und das hier ist eine geometrische Reihe, glaube ich. Ergibt sich zu diesem Ausdruck. Könnt ihr gerne natürlich bei Wikipedia nachschauen, aber ihr könnt mir auch glauben. Ist wirklich so. Habe ich selber nachgerechnet. Die Folie ist ja nicht von mir, aber es stimmt. Okay. Und damit ergibt sich die Gesamtkomplexität einfach dadurch, dass P1 minus 1 durch P kleiner 1 ist, kann man durch N abschätzen, weil multipliziert mit N ist ja maximal N. Das heißt, log P plus N haben dann Kosten für die Kommunikation. Und die Gesamtkomplexität ist die Berechnung plus die Kommunikation. Ja? Hätten wir quasi kein Cluster, hätten wir das. Aber dafür müssten wir beachten, wie unser Speicher ausgelastet ist, ob die Bandbreite überhaupt da ist, um unsere Prozessoren quasi mit Daten zu versorgen und ob sie richtig schnell rechnen können. Dazu kommen noch Caching-Effekte, Threshing-Effekte von Cache und so weiter. In Clustern hat man das weniger, weil jeder hat weniger Daten zu verarbeiten und jeder hat seine eigenen Caches, jeder hat seinen eigenen Speicher. Dadurch hat man mehr Bandbreite pro Prozess. Ja, so gesehen. Okay. Noch eine andere Möglichkeit ist, wir partitionieren das so, warum auch immer, weil um die C-Zeilen hier und da zu berechnen, müssen die miteinander kommunizieren. Kann man aber machen, wenn man möchte. Vielleicht sagt man, es ist performanter als das andere. So, die Berechnungskomplexität ist dann N durch Wurzel P, weil jede Seite hat Wurzel P Prozessoren, also auf der Seite und auf der, ja, Wurzel P Bereiche. Und damit ergibt sich aber wieder N Quadrat durch P. Logisch, oder? Das ist ja Multiplikation hier. Also die Komplexität der Berechnung ändert sich nicht. Wir können durch die Partitionierung nicht unsere Berechnung kleiner machen. Insgesamt an Komplexität. So, warum auch immer das hier der Anfang ist, also wir nehmen an, für die Kommunikation, dass B auf diese Art verteilt ist. Der erste Teil von B befindet sich beim Prozess 0, der zweite Teil von B beim Prozess 1 und der dritte beim Prozess 3, warum auch immer. Eigentlich hätte ich erwartet, dass man alles erstmal bei einem hat und dann kommuniziert, aber so ist es der Ansatz. So, damit der Prozess da oben und der Prozess da oben seine Daten rechnen können, brauchen Sie diesen Vektor da, diesen Vektorteil dort und diesen Vektorteil da. Klar, oder? Weil wir so die Matrix partitioniert haben. So, das machen wir durch einen Broadcast. Und dann können wir durch einen Spaltenbroadcast auch die Daten nach unten zu jedem Prozess weiterreichen. Dann hat jeder seinen eigenen Teil von B, den er braucht für die Berechnung. Die Bs sind schon da, warum auch immer, und können rechnen. Dann hat man aber nur Teilergebnisse, diese hier. Das sind die Teile von Cs. Aber um komplettes C zu bekommen, müssen wir in dieser Richtung aufaddieren. Reduktion betreiben. Logisch, oder? Also die Prozesse müssen zu denen, die Prozesse müssen zu dem und diese Prozesse müssen zu dem. So. Jetzt kommt hier wieder Komplexität. Und zwar für die Kommunikation haben wir jetzt an Gesamtkosten Lambda mal Log Wurzel P. Das kommt durch diesen Broadcast. Lambda wegen dem internen Overhead. Und der Broadcast kann in einer Transaktion quasi komplett zu einer Zeile die Daten transferieren. Und da wir an einer Seite Wurzel P Dinge haben und wir brauchen Logarithmus von Wurzel P, bis wir über alle Schichten durchgegangen sind, ist es eben das da. Klar. Hoffe ich. Gut. So. Und um das hier zu kommunizieren nach da, das sind N durch Wurzel P Elemente, der jeder Prozess hat. Und der hier muss zu dem und der hier muss zu dem. Das heißt, Wurzel P haben wir hier. Genau das. N durch Wurzel P und logarithmisch durch die Verteilung haben wir mal Logarithmus von Wurzel P. Das ist die Kommunikation. Können wir nochmal anschauen. Jeder muss ja C am Ende haben. Jeder. Okay, das heißt, der muss zu dem, der muss zu dem, der muss zu dem und der muss zu dem. Und genauso in diesen Spalten. Und die Broadcast ist genauso wie da oben. Wir brauchen logarithmisch viele Schritte, um durch alle Ebenen durchzugehen. Und diese Ebene hat Wurzel P Bereiche.
Reicht das nicht, wenn wir die alle in einem sammeln und da das Ergebnis auch
rein? Wie meinst du?
Wenn ich diese Teilergebnisse, die wir jetzt unten rechts haben, ganz links sammeln und da das Gesamtergebnis ausrechnen.
Das könntest du, aber wenn du C überall brauchst, musst du trotzdem danach nochmal propagieren. Okay. So oder so musst du es machen. Okay? So, in dem Fall quasi durch diese Schachbrettzerlegung haben wir das als Berechnung und das als Kommunikationskosten. Dadurch, dass wir überall entweder so Logarithmus haben und hier in dem Fall Logarithmus P von N, aber Logarithmus P und hier ist N, das müsste ein bisschen kleiner sein. Durch dieses dividiert durch Wurzel p. Als vorher. Logisch, oder? Trotzdem ist diese Kommunikationsart komplexer. Das heißt, man muss viel mehr an Code schreiben, das zu realisieren. Jedem selber überlassen, ob er das machen möchte oder nicht. Okay, das war die letzte Folie. Und damit sind wir eigentlich durch. Habt ihr Fragen? Zu irgendwas, Parallelrechentechnik, sonst was? Wenn nicht, fertig. Diesmal war ich schneller als das letzte Mal.